und herzlich willkommen im Ist doch was du willst Podcast. Mein Name ist Dr. Anthony Post. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin, Autorin und Speakerin und ich spreche in diesem Podcast über mein absolutes Lieblingsthema: gesunde Ernährung zwischen Psychologie und Wissenschaft. Denn Wissen ist die eine Sache. Wie wir uns dann aber verhalten, das steht häufig auf einem ganz anderen Blatt Papier geschrieben. Du bist hier genau richtig, wenn du dein Essverhalten verstehen willst und konkrete und alltagstaugliche Impulse brauchst, wie du es positiv beeinflussen kannst. Aber ich muss dich warnen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir keine strenge Kontrolle oder Regeln in unserer Ernährung brauchen, sondern dass Essen leicht, entspannt und genussvoll sein darf. Und wie genau das auch für dich funktioniert, das erfährst du hier. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu Episode 145. Heute geht es um die basische Ernährung. Und zwar habe ich da eine Nachricht auf Instagram bekommen, dass eine Followerin mir erzählt hat, sie hatte dieses Jahr eine Magenspiegelung und hatte entzündete Stellen in der Speiseröhre und ihre Ärztin hat ihr empfohlen, sich 2 Wochen basisch zu ernähren und sie hat auch ein Medikament dafür bekommen. Und das war so das erste Mal, seitdem sie intuitiv isst, dass sie eine Empfehlung zu ihrem Essverhalten bekommen hat. Und das war dann ganz spannend auch für sie zu merken, so dieses, sie hat mir geschrieben, sie ist dann so direkt von 0 auf 100 mit, ne, so direkt, ja geil, das mache ich. Und sie sollte zum Beispiel nach 14 Uhr keine Rohkost mehr essen, Obst nur morgens. Und die Ärztin hätte wohl auch gesagt, ganz wichtig, sie soll auf keinen Fall Schokolade essen. Und ne, was ist passiert? Sie ist direkt von 0 auf 100 und sie hatte in den Wochen zuvor überhaupt kein Verlangen nach Schokolade. Und als sie das dann mit der basischen Ernährung umsetzen wollte, hat sie mir geschrieben, dass sie eigentlich den ganzen Tag nur noch an Schokolade gedacht hat und sie hat total schlechte Laune bekommen. Sie hat jeden Tag was Süßes gegessen, obwohl es in den Tagen und Wochen und Monaten vorher wohl nicht so war. Und sie hat mir auch geschrieben, sie hatte ganz große Schwierigkeiten damit, diese ganzen Regeln umzusetzen und ist dann auch sehr in so ein Schwarz-Weiß-Denken teilweise reingeraten. Also abends hat sie normalerweise oder isst sie normalerweise sehr gerne Tomaten, aber sie sollte ja nach 14 Uhr keine Rohkost mehr essen und dann hat sie einfach gar keine gegessen und dann hat sie auch sehr viel weniger Gemüse gegessen und ich denke nicht, dass das die Ärztin im Sinn hatte. Und nach dieser ganzen Erfahrung, die sie da gemacht hat mit der basischen Ernährung, die wohl auch selbst für sie ziemlich spannend war, weil sie das so gar nicht wirklich erwartet hat, hat sie mir dann die Frage gestellt, stimmt das wirklich, dass man bei der basischen Ernährung den Körper unterstützt? Und ich finde, das ist einfach eine perfekte Frage für eine Podcast-Episode. Und wir werden heute, um das ein bisschen zu spoilern, sehen, dass es keinen wissenschaftlichen Beweis für die Übersäuerungstheorie gibt, aber ein Basenüberschuss in der Ernährung eventuell trotzdem sinnvoll sein kann. Bevor wir aber auf diese Fragestellung dann direkt eingehen, erkläre ich nochmal kurz, was denn basische Ernährung überhaupt ist. Also die basische Ernährung, auch als die alkalische Ernährung bekannt oder auf Englisch heißt es Alkaline Diet, basiert auf der Idee, dass bestimmte Lebensmittel nach dem Verzehr eine basische Wirkung im Körper haben, während andere eine saure Wirkung haben. Und die Theorie hinter der basischen Ernährung ist, dass ein zu hoher Anteil an säurebildenden Lebensmitteln zu gesundheitlichen Problemen führen kann, während eine Ernährung, die reich an basischen Lebensmitteln ist, das Gleichgewicht im Körper fördert, also die Balance und die Gesundheit verbessert. Und es gibt strenge Formen des Basenfastens, nennt man das dann, die fordern eine 100-prozentige basische Ernährung. Und das wird oft empfohlen, wenn man so mit der basischen Ernährung beginnt, dass man da wie so eine kleine, ja, Kur in Anführungszeichen macht. Und meistens wird dann aber eine basenüberschüssige Kost empfohlen, die sich zu etwa aus 80% basischen und neutralen Lebensmitteln und zu höchstens 20% Säurebildnern zusammensetzt, wobei man auch hier den Fokus auf die sogenannten, in Anführungszeichen, guten Säurebildner legen soll, um den Stoffwechsel auszubalancieren. Und die, in Anführungszeichen, guten Säurebildner, also warum ich das in Anführungszeichen setze, da kommen wir gleich noch drauf, das sind Lebensmittel, die im Körper zwar zu Säuren abgebaut werden, zugleich aber viele wichtige Nährstoffe liefern, also beispielsweise Hülsenfrüchte zählen da teilweise dazu. Und die Prinzipien der basischen Ernährung sind, dass die Lebensmittel in drei Kategorien eingeteilt werden, also einmal in die basischen Lebensmittel, das ist Obst, Gemüse, viele Nüsse und Samen, und teilweise werden da Hülsenfrüchte dazu gezählt. Also die Hülsenfrüchte, die haben so ein bisschen eine Sonderstellung, weil die teilweise zu den basischen, teilweise zu den säurebildenden, teilweise zu den neutralisierenden Lebensmitteln gehören. Und da ist auch, also da gibt's ein bisschen verschiedene Theorien. Und je nachdem, welcher Person du da jetzt im Bereich der basischen Ernährung folgst, wird es auch ein bisschen anders sein. Also ich möchte jetzt eigentlich nur mal so grob die Lebensmittel einteilen. Bitte nagel mich da jetzt nicht auf einzelne Lebensmittel fest. Also basisch ist allgemein gesagt sehr vieles, das pflanzlich ist, das so in den Bereich Obst, Gemüse geht. Und diese Lebensmittel sollen nach der Verdauung basische Nebenprodukte erzeugen und den pH-Wert des Blutes positiv beeinflussen. Also das ist der Claim. Ja, dazu sage ich gleich noch was. Es macht übrigens keinen Unterschied, ob das Lebensmittel an sich süß oder sauer schmeckt. Also Zitronen zum Beispiel, die ja sehr sauer sind, die sind auch, also die werden auch zu den basischen Lebensmitteln gezählt. Also es geht um den pH-Wert im Blut. Dann gibt es die säurebildenden Lebensmittel. Das sind Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte, Getreide und auch alles, was verarbeitet ist. Also Fast Food und Convenience-Produkte. Und diese sollen säurebildende Nebenprodukte erzeugen, beispielsweise auch im Bindegewebe. Soll sich das dann da ablagern. Und dann gibt es neutralisierende Lebensmittel, die gelten entweder als neutral oder haben einen minimalen Einfluss auf den pH-Wert, und dazu werden beispielsweise viele Fette und Öle gezählt, also sowas wie Olivenöl, Kokosöl, Leinöl, bestimmte Getreide, das sind hauptsächlich Pseudogetreide, Quinoa, Amaranth, Hirse, ne? Hülsenfrüchte, Fragezeichen, je nachdem, was du da siehst, findest du die in allen möglichen Kategorien. Und teilweise sind Nüsse und Samen, also gerade so Chiasamen oder Hanfsamen, die werden oft auch zu den neutralen Lebensmitteln gezählt. Ungesüßte Pflanzenmilchen häufig auch, Pilze, viele Kräuter und Gewürze. Aber wie gesagt, da haben alle so ein bisschen eine andere Philosophie. Reines Wasser wird auch als neutral bezeichnet, und es wird auch empfohlen, ausreichend Wasser zu trinken, um den Körper hydratisiert zu halten und das Säure-Basengleichgewicht zu unterstützen. Und auch viele Kräutertees, wie zum Beispiel Kamille oder Pfefferminze, die gelten als neutral oder leicht basisch. Und die fermentierten Milchprodukte, das ist auch so ein bisschen, die haben auch so ein bisschen eine Sonderstellung. Je nach Fermentationsgrad und individueller Toleranz können beispielsweise Joghurt oder Kefir auch teilweise als neutral betrachtet werden. Also da gibt's Tabellen, wo man sich informieren kann. Die sind teilweise ein bisschen anders, aber das ist mal so eine grobe Einteilung. Was steckt denn da jetzt wissenschaftlich dran an diesen Claims oder dahinter? Also dass, wenn ich ein Lebensmittel esse, dass sich dann der pH-Wert des Blutes verändert. Und dazu kann ich nur sagen, das wäre sehr gefährlich, wenn ich mit einem Lebensmittel einfach so schnell mal meinen pH-Wert im Blut verändern könnte, weil der menschliche Körper reguliert den pH-Wert des Blutes sehr, sehr streng und hält ihn auch in einem sehr engen Bereich. Also da wird meistens so 7,35 bis 7,45 angegeben. Das ist ein leicht basischer Bereich übrigens, unabhängig von der Ernährung. Und Organe wie beispielsweise die Nieren und die Lunge, die spielen eine zentrale Rolle bei der Aufrechterhaltung des Gleichgewichts. Und ja, der pH-Wert des Urins, der kann stark je nach Ernährung variieren, aber dies spiegelt nicht direkt den pH-Wert des Blutes wider. Also das, was im Urin passiert, das muss nicht ein Anzeichen sein für das, was im Blut passiert. Das ist ja zum Beispiel dasselbe, wenn Menschen sich ketogen ernähren und dann auf diese Teststreifen pinkeln. Ja, wenn der Teststreifen was weiß ich was ist, das sagt halt mal einfach null darüber aus, ob du wirklich in Ketose bist oder nicht. Weil wir vom Urin nicht, also in der Regel nicht, zumindest in diesem Fall oder diesen beiden Fällen, nicht auf das schließen können, was im Blut passiert. Also es gibt tatsächlich keinen wissenschaftlichen Beweis für diese Übersäuerungstheorie, aber du hast dir das wahrscheinlich jetzt auch schon fast gedacht, ne, wenn du so diese Einteilung der Lebensmittel gehört hast, eventuell hat das potenzielle Vorteile, trotzdem so zu essen. Also eine Ernährung, die reich an Obst und Gemüse ist, die hat für viele Menschen viele gesundheitliche Vorteile, ne, einschließlich einer höheren Aufnahme von Vitaminen, Mineralstoffen, Ballaststoffen. Und ein reduzierter Konsum von Fleisch und Milchprodukten kann beispielsweise die Aufnahme gesättigter Fette und Cholesterin senken, was ne, nicht muss, aber kann sich positiv auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit auswirken. Also auch das wissen wir wieder nur aus Beobachtungsstudien. Wir wissen nicht, was da vielleicht noch für Faktoren reinspielen. Na, vielleicht ist auch, wenn jemand viel Gemüse und viel Obst isst, viel frische Lebensmittel, eher weniger verarbeitete Produkte, eher weniger tierische Produkte, vielleicht ist das auch einfach nur ein Anzeichen dafür, dass die Ernährungsqualität dieser Person relativ hoch ist. Und dass die Person sehr gesundheitsbewusst lebt und eventuell auch viele andere Dinge tut, die ihre Gesundheit fördert. Und es gibt auch einige Studien, dass eine hohe Säurebelastung aus der Ernährung langfristig den Knochen- und Muskelabbau fördern könnte und dass eine basenreiche Ernährung dem entgegenwirken könnte. Aber diese Hinweise, die sind alles andere als wasserdicht. Es mangelt an direkter Evidenz, würde man jetzt sagen. Also obwohl es Hinweise auf die allgemeinen Vorteile einer pflanzenbasierten basischen Ernährung gibt, fehlen die umfassenden wissenschaftlichen Beweise dafür, dass der Verzehr von basischen Lebensmitteln den Blut-pH-Wert signifikant beeinflusst, weil das wäre nämlich auch gefährlich und direkt zu einer besseren Gesundheit führt. Und ne, der Einfluss der Ernährung kann auch von Person zu Person da sehr unterschiedlich sein. Und es spielen ja auch viele andere Lebensstilfaktoren, ne, wie beispielsweise Bewegung und Stress, eine wichtige Rolle. Und jetzt sagen viele, die basische Ernährung ausprobiert haben, oh, oder auch ne, jede andere, also viele andere Ernährungsformen auch, oh, ich fühle mich so viel besser, ne, wenn ich basisch esse. Und das ist was, das würde ich auf keinen Fall einer Person absprechen wollen. Wahrscheinlich ist es aber so, dass es nicht die basische Ernährung oder die, keine Ahnung, vegane Ernährung oder die Low-Carb-Ernährung oder die was auch immer Ernährung ist, sondern möglicherweise setzt sich die Person sehr viel mehr mit ihrer Ernährung auseinander, weil jetzt plötzlich bestimmte Dinge nicht mehr gegessen werden sollen oder nur noch in Maßen gegessen und dann kann das sein, dass durch diese Ernährungsumstellung sich anfangs die Ernährungsqualität sehr stark verbessert. Also wenn du anfängst basisch zu essen, dann fährst du wahrscheinlich den Anteil an Obst und Gemüse in deiner Ernährung hoch. Wahrscheinlich isst du dann mehr als vorher. Wahrscheinlich isst du mehr natürlichere Lebensmittel mit einem hohen Nährstoffgehalt. Also eventuell verbessert sich deine Ernährungsqualität ganz signifikant und das spürst du natürlich. Ist ja logisch, ne? Und oft macht man dann ja auch eine Ernährungsumstellung, wenn man ja wirklich, sag mal, am Boden ist, wenn ein Leidensdruck da ist oder ne, wenn man zum Beispiel abnehmen will. Und dann kann es halt sein, dass man sich erstmal noch, wie sagt es meine eine Klientin so schön, den ganzen Kühlschrank oder so reinmäht, weil dann ja ab Montag alles verboten ist. Und wenn du dann halt in so einem Esskoma das ganze Wochenende bist, dann wird es egal sein, was du am Montag machst. Du wirst dich wahrscheinlich besser fühlen. Ne? Und dazu kommt dann noch so diese Diät-Euphorie, nenne ich das gern, dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit, was zu tun, ne, was an der Situation verändern zu können. Und oft verbessert alleine das, zumindest kurzfristig, die Lebensqualität, ne, wenn du ganz unten bist. Das ist egal, was du machst. Es wird logischerweise aufwärts gehen. Das ist so, ne, der normale Lauf der Dinge. Und wir bringen das dann aber ganz oft mit der Ernährung und dem Gewicht in Verbindung und übersehen dann vielleicht diese ganz vielen anderen Faktoren, die sich auch noch ändern. Und aus, also ernährungswissenschaftlicher Sicht ist die basische Ernährung ein ganzheitliches Konzept. Es geht auch wirklich um einen gesunden Lebensstil. Es geht auch um Faktoren wie Schlaf, wie Stress, wie Bewegung. Und es werden keine Lebensmittelgruppen verboten. Es werden eher so diese Anteile verschoben hin zu dem, was heutzutage als gesunde Ernährung gilt. Und deshalb kann man jetzt rein aus ernährungswissenschaftlicher Sicht sagen, das ist keine schlechte Ernährung. Das kann viele Vorteile haben, sich so zu ernähren. Also gerade auch, wenn man diese ganzen anderen Faktoren noch mit reinnimmt. Und ich habe mal vor ein paar Jahren einen Artikel geschrieben zur basischen Ernährung und die Interviewpartnerin, die ich da hatte, die sich auch seit vielen Jahren basisch ernährt hat, die hat gesagt, ne, vor allem Stress wird oft auf die leichte Schulter genommen, dabei wäre der ein wesentlicher Säurebildner. Und sie sagt auch, ne, letztendlich sind es die altbekannten Basics, die auch den Säure-Basen-Haushalt positiv beeinflussen. Also es ist eigentlich das, was wir heutzutage als gesunde Ernährung empfehlen, nur dass es halt so ein bisschen einen Stempel hat, so ein bisschen eine Schublade. Und wir hatten es ja auch oft schon im Podcast, dass sich Menschen gerne mit ihrer Ernährung identifizieren. Und es gibt natürlich auch so ein Zugehörigkeitsgefühl. Ne? Wenn du jetzt sagst, ich ernähre mich basisch, das hat schon so ein bisschen so einen Charakter wie, ich gehöre jetzt zu einer Gruppe. Ne? Ich verbessere hier meine Gesundheit. Ich verbessere vielleicht, keine Ahnung, was auch immer, ne, da deine Ziele sind. Und das kann total viel ausmachen. Ne, dass Menschen ein Konzept bekommen, an das sie sich halten können. Und wie gesagt, die basische Ernährung, die erfüllt das. Also gesunde Ernährung wird momentan eine Ernährung angesehen, die reich an pflanzlichen Lebensmitteln ist, während gleichzeitig der Verzehr von verarbeiteten Lebensmitteln, tierischen Produkten, Zucker und gesättigten Fetten reduziert wird. Ja, ne, check, 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 das macht alles die basische Ernährung. Und du hast die Vorteile, dass du beispielsweise in der Regel einen höheren Konsum von Obst und Gemüse hast. Die sind reich an Vitaminen, Mineralstoffen, Ballaststoffen, Antioxidantien. Es fördert für die allermeisten Menschen das allgemeine Wohlbefinden, mehr Gemüse zu essen. Du isst weniger verarbeitete Lebensmittel. Und da sage ich auch, ich habe nichts gegen verarbeitete Lebensmittel, die können auch wirklich Leben retten. Also gerade wenn man wenig Zeit, wenn man wenig Kapazität, wenn man wenig Energie hat, wenn man neurodivergent ist, wenn man eine depressive Episode hat, ja. Es ist besser, irgendwas zu essen, als nichts zu essen. Also ein Hoch darauf, dass wir verarbeitete Lebensmittel haben. In der Regel ist es aber so, dass wenn du weniger verarbeitete und mehr natürliche Lebensmittel isst, deine Ernährung in der Regel nährstoffreicher und ballaststoffreicher ist. Und wir wissen aus Studien, dass eine ballaststoffreiche, pflanzenbasierte Kost das Krebsrisiko senken soll und statistisch gesehen auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfall und einem frühzeitigen Tod vorbeugen soll. Und es wird auch ein positiver Einfluss auf die Knochengesundheit und den Erhalt von Muskelmasse diskutiert. Ne? Auch hier wieder Achtung, das sind Korrelationen, das sind Zusammenhänge, das sind epidemiologische Studien. Da wird eine große Anzahl an Menschen beobachtet, die dann in verschiedene Gruppen eingeteilt werden. Ne? Also beispielsweise eine Gruppe, die früher stirbt und dann guckt mal, was haben diese Menschen in dieser Gruppe für Gemeinsamkeiten. Und da sieht man dann eben, dass die Menschen, die eben länger leben, die Gemeinsamkeit haben, dass sie sich eher ballaststoffreich und pflanzenbasiert ernährt haben. Denn diese schützende Wirkung, also es gibt hier möglicherweise andere Korrelationen, es gibt möglicherweise andere Faktoren, dass Menschen, die ballaststoffreich essen, allgemein gesünder zum Beispiel leben. Allerdings schreiben Forschende diese schützende Wirkung auch tatsächlich hauptsächlich den Ballaststoffen zu, ne, also in den Studien, wo das Krebsrisiko beispielsweise gesenkt wird. Warum ist das so? Warum sind Ballaststoffe prima? Ne, ich bin hier immer noch Ernährungswissenschaftlerin bei aller intuitiver Ernährung und Health at Every Size. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin und ich wünsche mir sehr, dass Menschen mehr Ballaststoffe essen. Ballaststoffe sind für den Menschen unverdaulich, aber ein hervorragendes Futter für die Darmbakterien. Die stellen daraus kurzkettige Fettsäuren her. Und zwar ist es überwiegend Butyrat, Propionat und Acetat. Das hast du vielleicht schon mal gehört, falls nicht, ist auch nicht so schlimm. Und diese kurzkettigen Fettsäuren, die sind wichtige Energielieferanten für die Darmzellen. Also, wenn du deine Darmbakterien nicht fütterst, ich sag's jetzt mal ganz salopp, dann passiert es im schlimmsten Fall, dass die dann halt dich anknabbern, weil die haben Hunger. Und die brauchen einfach was zu essen. Und nur wenn diese kurzkettigen Fettsäuren auch in ausreichender Menge gebildet werden, dann können die Darmzellen richtig arbeiten und auch die Barrierefunktion des Dickdarms beispielsweise aufrechterhalten. Also da wird ja so eine Schleimschicht gebildet und diese Schleimschicht ist umso dicker, je mehr die Darmbakterien gefüttert werden mit Ballaststoffen. Und ne, das meine ich mit, dann knabbern die dich an. Wenn du deine Darmbakterien nicht fütterst, dann wird halt diese Schleimschicht dünner und dünner und dann ist es leichter, auch, also diese Schleimschicht, die schützt ja sozusagen deine Darm, also die Fläche deines Darmes, das ist ja sozusagen, auch wenn das in dir drinnen ist, ist es ja dein Kontakt mit der Außenwelt. Und der möchte natürlich geschützt werden. Ich möchte da natürlich eine gute Barriere haben und ich möchte ja nicht, dass da einfach jeder rein und raus kann, ne, wie es beliebt. Und deshalb bin ich als Ernährungswissenschaftlerin total dafür, dass die meisten Menschen mehr Obst und Gemüse und Salat essen, wenn sie es halt vertragen, weil das in der Regel sehr viele gesundheitsfördernde Wirkungen hat. Ja, so viel zu den Ballaststoffen. Mich persönlich stört es noch nicht mal, dass viele Fachkräfte die basische Ernährung für pseudowissenschaftlich halten. Ja, also manchmal kann auch einfach das gut sein, was gut tut. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, manchen Menschen hilft es, ein Konzept zu haben, an das sie sich halten können. Und es gibt ja auch Dinge, die wir nicht erklären können mit den Methoden, die wir momentan zur Verfügung haben. So, was für mich ein Problem ist, dass häufig da ganz viel Dogmatisches und Restriktionen dahinter stehen. Und also nicht nur bei der basischen Ernährung, das ist bei eigentlich allen Ernährungsformen, ne? Also Clean Eating, Low Carb, was auch immer. Ja, ist es ganz, ganz oft dabei. Und durch dieses Dogmatische und die Restriktion können dann die eigentlichen positiven Effekte ins Negative umschlagen. Und was mich nämlich wirklich, wirklich stört, also nicht nur an der basischen Ernährung, sondern auch an vielen anderen Ernährungsformen, die empfohlen werden, was mich stört ist, dass Angst gemacht wird. Und was mich stört ist, ne, so dieses, wenn du das nicht einhältst, dann bist du selber schuld. Ja, ich weiß, dass ich selber gerade gesagt habe, es wäre gut, wenn wir mehr Ballaststoffe essen, weil ne, das kann auch da Angst machen, dass jetzt die Darmbakterien vielleicht dich anknabbern. Deine Darmbakterien werden dich nicht aufessen, sondern das ist ein Risiko, auf das ich aufmerksam machen will. Und ich würde niemals sowas sagen wie, du musst jetzt mehr Obst und Gemüse essen, weil sonst ist es deine Schuld. Sondern ne, wenn du es nicht schaffst, mehr Obst und Gemüse zu essen, dann können wir darauf gucken, was denn dich davon abhält, was denn die Hindernisse sind. Und dann ganz liebevoll ne, mit dir selber umgehen und gucken, wie kannst du es dir leicht machen, sodass du das möglicherweise umsetzen kannst in den mit den Kapazitäten und den Rahmenbedingungen, die du hast, um hier an der Stelle ein bisschen Einfluss zu nehmen. Und es gibt Menschen, die machen alles in Anführungszeichen perfekt, die machen alles richtig und auch das ist keine Garantie, keine Garantie für Gesundheit und es ist auch keine Garantie dafür, irgendwie ne, nicht frühzeitig zu sterben. Also das meine ich natürlich nicht. Das war mir jetzt an der Stelle nochmal ganz, ganz wichtig, dass wir das in diesem Podcast nicht machen. Und wenn ich das mache, wenn man das so verstehen kann, dann gib mir da Rückmeldung. Dann werde ich das auf jeden Fall auch ja beachten und aufklären. Und ich möchte nicht, dass mit Ernährung Angst gemacht wird. Ich möchte nicht, dass Menschen so diese Verantwortung zugeschoben wird, diese Schuldfrage zugeschoben wird, weil das ist einfach nicht hilfreich. Das ist oft gut gemeint, aber da kommen ganz, ganz viele Bullshit-Verhaltensweisen dann häufig dabei raus. Was für mich auch so ein bisschen ein Nachteil ist, also ne, auch nicht nur beim Einhalten der basischen Ernährung, das kann auch viele andere Ernährungsformen auch zutreffen. Das kann, man kann das auch kompliziert und zeitaufwendig umsetzen, ne, wenn man besonders das ständig überprüft, ne, gerade am Anfang, ne, ist es jetzt ein basisches Lebensmittel, ist es jetzt ein säurebildendes Lebensmittel oder sich dann da auch verunsichern lässt, ne, so mit den Hülsenfrüchten, ja, ne, wo soll ich sie denn jetzt einordnen oder mit den Milchprodukten, ja, soll ich das jetzt essen und ne, was ist überhaupt 80%, was ist denn überhaupt 20%, ist das Gewicht, ist das Volumen, ist das, keine Ahnung, wie mein Teller aussieht, ne, also da können auch viele Unsicherheiten dann auftreten, wenn man zwar eine Anleitung hat, aber nicht so richtig weiß vielleicht, wie man diese dann umsetzen soll. Und wenn das dann noch sehr dogmatisch wird, dann kann das essgestörte Verhaltensweisen fördern. Ja, es gibt sicher Lebensmittel, die haben eine günstige Wirkung auf den Körper und es gibt Lebensmittel, die eher ungünstig sind. Also bei mir sind es zum Beispiel die histaminhaltigen Lebensmittel. Das sind in ne, Anführungszeichen sicher sehr viele gesunde Lebensmittel auch dabei, aber nur für mich mit einer Unverträglichkeit, da kann das Lebensmittel noch so nährstoffreich sein oder noch so viele tolle Vorteile haben, wenn ich das esse und ich das nicht vertrage und ich dann den Notarzt im schlimmsten Fall rufen muss, dann ist dieses Lebensmittel für mich ungünstig und ganz sicher nicht gesund. Und das ist etwas sehr, sehr Individuelles. Ne? Ich habe auch gesagt, für die meisten Menschen ist es wahrscheinlich vorteilhaft, mehr Ballaststoffe zu essen, aber es gibt auch immer Ausnahmen, also beispielsweise Menschen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, ja, denen würde ich das jetzt nicht unbedingt empfehlen, vor allem nicht, wenn sie in einem Schub sind, weil da kann der Darm, da kann der Körper mit den Ballaststoffen überhaupt nicht umgehen und dann hat man da alle möglichen Symptome wie Durchfall und schlimme Schmerzen, also ne, ich kann das nicht einfach so empfehlen, das ist für alle gut. Nein, Ernährung ist immer individuell und es zählt immer mehr das, was du spürst, was dein Körper dir rückmeldet, als das, was dir jemand von außen auferlegen will. Und natürlich kann man das zum Anlass nehmen, ne, dass manche Lebensmittel eine günstigere Wirkung auf den Körper haben oder nährstoffreicher sind, um dann Lebensmittel in Anführungszeichen gesund und ungesund einzuteilen. Und theoretisch wäre das auch nicht schlimm. Ich habe letztens so die Rückmeldung bekommen, dass du da immer so rumeierst. Ne? Sag doch einfach gesund und ungesund. Ja, ich könnte das theoretisch machen, aber ich habe mich dazu entschieden, darum zu eiern, weil wir die Begriffe gesund und ungesund nicht neutral verwenden, sondern wir moralisieren unser Essen dadurch. Ja, also der Salat ist gut, der Salat ist gesund. Ne? Ich bin gut, weil ich Salat esse. Da schwingt eine moralische Bewertung mit. Und deshalb, ja, werde ich weiterhin auch im Podcast hier rumeiern. Und na, auch wenn er heißt gesunde Ernährung zwischen Psychologie und Wissenschaft, werde ich immer wieder betonen, dass wir mit gesund auch eine Bewertung verbinden, eine Moralisierung verbinden. Und Lebensmittel zu kategorisieren, das zieht einfach einen ganzen Rattenschwanz an Problemen mit sich. Das muss nicht so sein, aber, und das ist ja auch so ein Lieblingssatz von mir, es könnte auch anders sein. Also Stichwort Orthorexie, das Privileg, sich bestimmte Lebensmittel überhaupt leisten zu können. Dann Foodshaming, Verbote, die Lebensmittel überhaupt erst interessant machen. Ja, denkt zurück an die Followerin, an die mir zu der heutigen Episode die Inspiration geliefert hat. Ja, die hat wochenlang, war Schokolade nicht interessant für sie. Dann wurde sie verboten und dann konnte sie an nichts mehr anderes denken als an Schokolade. Das ist bestimmt nicht im Sinne ihrer Ärztin gewesen, dass sie dann jeden Tag Süßigkeiten isst. Einfach nur, weil sie verboten waren. Das nennt sich in der Psychologie Reaktanz, dass wir sozusagen dieses jetzt mache ich es erst recht Verhalten zeigen, wenn wir etwas nicht dürfen. Und wir bestärken natürlich auch die Diätkultur, wenn wir dogmatisch und restriktiv essen, ne? Weil es ja die Annahme bestärkt, ich muss meine Nahrung kontrollieren, um gesund zu leben. Ich darf mich nicht darauf verlassen, was mein Körper mir für Signale gibt. Und ne, ich darf nicht meine Bedürfnisse erfüllen, weil es gibt nicht nur körperlichen Hunger und Essen ist nicht nur eine reine Nährstoffaufnahme, sondern Essen ist ja noch so viel mehr. Und wenn wir dogmatisch einem Plan von außen folgen, dann geht dieses so viel mehr ganz oft den Bach runter. Und ne, je nachdem, wie wir das dann umsetzen, und wie gesagt, das muss nicht so sein, aber dieses Risiko besteht. Und das Risiko ist nicht so gering, wie wir das vielleicht denken. Ne, ich fördere damit auch eventuell ein negatives Körperbild. Ne? Wenn ich Schuldgefühle habe beim Essen, wenn ich mich schäme, ja, wie vielleicht mein Körper aussieht und ich so das Gefühl habe, ich tue nicht alles dafür, um das zu ändern, beispielsweise mit meiner Ernährung. Mich nervt es so sehr, dass das immer noch vermittelt wird, ja, dass wir immer noch Menschen die Schuld geben an Erkrankungen, an Gesundheitszuständen, an ihrem Körpergewicht. Das ist was wirklich aufhören muss. Also es fördert tatsächlich ein negatives Körperbild, wenn wir weiterhin in der Diätkultur, in der Diätmentalität leben und so diese Annahme bestärken, wir müssen unsere Nahrung kontrollieren, wir müssen unsere Körper kontrollieren, um gesund zu sein. Ne? Schuld, Scham, wenn die Ernährung nicht eingehalten wird oder eingehalten werden kann. Und ganz ehrlich, dafür gibt es Gründe. Das ist nicht Willenskraft. Ja, du bist nicht faul, sondern da ist ein Grund dahinter, warum du dich nicht von der Couch aufbewegen kannst und beispielsweise Sport machen kannst oder dich bewegen kannst. Es gibt einen Grund dafür, wenn du die Arschbombe in die Naschschublade machst. Und das hat nichts mit Disziplin oder Willensstärke zu tun, sondern je mehr ich lese, je mehr ich in diesem Thema arbeite, umso klarer wird mir, dass es was mit dem Nervensystem zu tun hat, dass es was mit Sicherheit zu tun hat. Ja, fühle ich mich sicher in dieser Welt? Dass es was mit Trauma zu tun hat, dass es was mit Energie zu tun hat, dass es was mit Stress zu tun hat. Ne? Und auch hier wieder Stigmatisierungen, Diskriminierungen, die erhöhen alle den Stress. Also, ja, diese Schuldfrage, das ist was, da geht mir so dermaßen die Hutschnur hoch, weil das so nicht hilfreich ist und diese Angstmacherei, es ist jetzt 5:12, sie müssen das jetzt in die Hand nehmen. Oh, könnte ich mich eigentlich nur aufregen. Und ich mache da jetzt aber einen Haken dran. Ich kann dir noch 3 Podcast-Episoden empfehlen. Das ist die Episode 40. Gibt es gute und schlechte Lebensmittel? Das ist gut und schlecht in Anführungszeichen. Die Episode 53, die heißt, das ist ein Lifestyle, keine Diät, was eine Ernährungsweise zu einer Diät macht. Und noch die Episode 71, die Gefahren gesunder Ernährung, wann auf die Ernährung achten, zur Essstörung wird. Und ja, es war jetzt heute die basische Ernährung das Beispiel, aber was ich jetzt so besonders an Nachteilen gesagt habe, das gilt noch für so viele andere Ernährungsformen und die basische Ernährung musste jetzt sozusagen nur dafür herhalten, um das ein bisschen anschaulicher zu machen. Und hör dir sehr gerne diese 3 Episoden an. Da gibt's noch so viele mehr Infos dazu. Da erkläre ich zum Beispiel auch, was Orthorexie ist. Und ich denke, dass du da auch dir nochmal sehr, sehr viel rausziehen kannst und für dich mitnehmen kannst. So, ich fasse die Episode von heute nochmal zusammen. Die basische Ernährung kann als ausgewogen angesehen werden, da sie den Konsum von Obst, Gemüse, Nüssen und Samen betont, keine Lebensmittelgruppen verbietet, der Verzehr von verarbeiteten Lebensmitteln, Fleisch und Milchprodukten soll aber eher in Maßen erfolgen, also es erfolgt eher so eine Verschiebung und auch andere Lebensstilfaktoren, die maßgeblich oder eventuell sogar maßgeblicher zur Ernährung, zur Gesundheit beitragen als die Ernährung, werden mit in die Betrachtung aufgenommen, in die ganzheitliche Betrachtung, also Stress, Schlaf, Bewegung, all das wird auch thematisiert bei der basischen Ernährung. Die Art der Ernährung ist reich an Nährstoffen und kann auch deswegen zur allgemeinen Gesundheit beitragen. Allerdings gibt es keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass sie den pH-Wert des Blutes signifikant beeinflusst oder spezifische gesundheitliche Vorteile oder einen Mehrwert bietet, die über die Vorteile einer ausgewogenen und pflanzenreichen Ernährung allgemein hinausgehen. Also egal, ob ich die jetzt basisch nenne oder nicht. Und problematisch kann sie aber auch jede andere Art der Ernährung werden, sobald es dogmatisch wird, sobald es restriktiv wird, sobald wir Moralisierungen reinbringen. Und damit können, und es ist gar nicht so unwahrscheinlich, essgestörte Verhaltensweisen gefördert werden. Und dann geht natürlich das entspannte und natürliche Essverhalten verloren. Und das ist natürlich dann auch wieder nicht Sinn der Sache. So, jetzt habe ich dreimal im letzten Satz natürlich gesagt. Wunderbar. Ich würde sagen, das war's für heute. Damit mache ich Schluss für heute. Und ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen und das alles nochmal aus einer vielleicht bisschen anderen Perspektive sehen. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Ich freue mich immer, wenn du mir ein bisschen Liebe da lässt, wenn du den Podcast mit 5 Sternen bewertest, wenn du eine kleine Rezension schreibst. Das ist ein paar Minuten deiner Zeit, die du mir da schenken könntest. Das würde mich unheimlich freuen. Und danke auch, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast, dass du deine Zeit mit mir in diesem Podcast verbracht hast, mir zugehört hast. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. So, und das war's für heute. Ich hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn du Lust hast, in Kontakt zu bleiben, abonniere gerne meinen Podcast und meine Newsletter. Da bekommst du immer alle wichtigen Infos und verpasst garantiert nichts. Für alle, die noch mal tiefer einsteigen wollen, kann ich mein Buch Gesundheit kennt kein Gewicht empfehlen. Und für die, die sagen, ich brauche 1:1 Unterstützung auf meinem Weg, frag mich sehr gerne an fürs Mentoring. Schau einfach in die Shownotes oder auf meiner Homepage www.antoniepost.de vorbei. Dort findest du alle wichtigen Links und Infos. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist.